Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann, Journalistin bei der taz. Hallo Frau Herrmann, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Frau Herrmann, ich muss zugeben, die Corona-Zahlen machen mir schon ziemlich Sorge. In vielen Bundesländern läuft ja jetzt die Debatte, ob die Regeln verschärft werden. In Baden-Württemberg zum Beispiel gilt in vielen Bereichen seit heute die 2G-Regel. Wie geht's Ihnen da? Haben Sie da ein Déjà-vu, also dieser Maßnahmendiskussion, die wir ja jetzt öfter schon mal geführt haben?
Naja, eigentlich wiederholt sich ja genau das, was wir letztes Jahr auch schon hatten. Also im Winter oder mit der Kühle kommt dann das Coronavirus zurück, denn es verbreitet sich ja am besten, wenn Menschen nah aufeinander sitzen. Und das tun sie natürlich im Winter, wenn es draußen kalt ist, sitzen alle drin. Und schwupps ist das Coronavirus wieder unterwegs. Und natürlich hat jetzt aber keiner Lust, nochmal einen Lockdown zu erleben. Und dann ist die einzige Alternative, dass man sagt, okay, man macht 2G. 2G bedeutet ja geimpft und Genesene, aber Tests reichen eben nicht mehr. Und das ist auch nachvollziehbar, weil ja die Tests zwar so einen Hinweis geben, ob jemand geimpft sei, angesteckt sein könnte oder Corona haben könnte, ja oder nein. Aber es ist eben keine absolute Sicherheit. Das heißt, wenn dann Leute zwar getestet sind, aber trotzdem Corona haben, dann können die mühelos eine gesamte Kneipe anstecken. Also bin ich für 2G, ja.
Und ob 2G das Mittel der Wahl sein sollte, das diskutieren wir gleich. Das ist eins unserer Tagesthemen heute. Wir sprechen aber unter anderem auch über die Klimakonferenz in Glasgow und über die Zukunft der Renten. Frau Herrmann, wir haben ja gerade schon geklärt, Sie sind flächendeckend für die 2G-Regelung. Es gibt immer mehr Nachrichten davon, dass Menschen wegen Corona-Infektionen auf der Intensivstation landen. In Baden-Württemberg gilt deshalb eben seit heute diese neue Warnstufe, die vorsieht, dass Ungeimpfte deutlich mehr Einschränkungen haben. In Innenräumen, zum Beispiel Restaurants, dürfen wirklich nur noch die rein, die geimpft oder genesen sind. Und wer als Ungeimpfter rein möchte, ist möglich. Die Person muss aber einen PCR-Test auf eigene Kosten vorweisen. Frau Herrmann, Sie haben, ja schon erwähnt, gesagt, 2G finden Sie gut. Ihre Zeitung, die taz, die bezeichnet dieses Vorgehen als quasi Lockdown für Ungeimpfte. Also doch der Versuch, die Freiheit der Ungeimpften so weit einzuschränken, dass sie sich dann doch impfen lassen. Also doch ein ziemlich starker Druck.
Also ich glaube, dass niemand mehr versucht, Ungeimpfte noch davon zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen sollen, weil Untersuchungen und Umfragen jetzt gezeigt haben, dass die, die noch nicht geimpft sind, sich auch nicht impfen lassen wollen. Also alle anderen, die es ja auch mal gab, die gesagt haben, ja, ich hatte noch keine Zeit oder ich warte erst mal oder ich wusste gar nichts, nicht? Die sind inzwischen eigentlich von den Impfkampagnen erreicht worden. Und jetzt hat man es hier mit einem harten Kern zu tun. Und natürlich hat jeder die Freiheit zu sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen. Nur er hat ja eben nicht die Freiheit, andere anzustecken. So, und deswegen ist es eben dann leider so, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, nicht in die Kneipe können, weil, wie gesagt, ein Ungeimpfter, der Corona hat, kann da den ganzen Raum infizieren. Und wie gefährlich das ist, hat man ja jetzt auch in der Schorfheide gesehen, wo ungeimpfte Pfleger gearbeitet haben und am Ende waren 12 alte Menschen tot. Das heißt, Corona ist tödlich, nicht? Und es geht hier jetzt nicht um den Druck der Gesellschaft, die irgendwie unfair sich da an den Ungeimpften vergeht, sondern der Druck entsteht durch das Virus selbst. Und ich finde, das muss man einfach mal klar benennen, dass das Virus gefährlich ist und dass man da was machen muss. Und man jetzt nicht einfach die Ungeimpften unkontrolliert überall reinlassen kann.
Trotzdem würde ich Ihnen widersprechen an dem Punkt, wo Sie sagen, an die Ungeimpften kommen wir nicht mehr ran. Ich bin schon davon überzeugt, dass es nach wie vor wichtig ist, zu informieren, aufzuklären. Zum Beispiel auch der Fall des Fußballers Kimmich, der ja Impfskepsis öffentlich geäußert hat, hat, finde ich, gezeigt, dass da immer wieder ein Anlass ist, um die Fakten klarzustellen, um zu sagen, so und so ist es. Langzeitfolgen zum Beispiel sind kein Problem, was irgendwann nach ein paar Jahren auftritt. Mhm. Deswegen würde ich schon dafür plädieren, zu sagen, vielleicht dann doch nicht flächendeckend sagen 2G und ihr Ungeimpften seid jetzt ausgeschlossen, sondern zu sagen, wir versuchen es mit Information, weil sonst eben so eine Trotzreaktion kommt, die dann wirklich gar nicht mehr zu einer Debatte führt.
Ja, also ich gebe Ihnen ja völlig recht, dass man weiterhin informieren muss. Das habe ich auch nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, dass man diese Leute, die jetzt noch irgendwie denken, die Impfung sei gefährlich oder sich nicht impfen lassen wollen, dass man die nicht mehr erreicht. Also ich hatte selber solche Gespräche, wo die Leute mir dann erzählt haben, also wenn man bestimmte Kräuter isst, dann kann man seine Immunabwehr so aufrüsten, dass man auch gegen Corona geschützt ist und dass man da keine Impfung braucht. Ja, und da, auf solche Leute können sie einreden, wie auf ein totes Pferd. Nicht? Die werden weiterhin glauben, dass ihre Kräutermischung jetzt unbedingt gegen Corona hilft. Nicht? Und was sollen sie denn da machen? Und das ist, dafür ist 2G. Dass man da informieren muss, ist ja klar.
Gleichzeitig sehe ich jetzt am Beispiel der Niederlande, dass es auch fahrlässig sein kann, erstmal einfach alle Regeln abzuschaffen. Also das würde ich Deutschland zugute halten, dass hier zumindest wirklich ein Minimum an Regeln auch aufrechterhalten wurde. In den Niederlanden ist es so, dass erst vor einem Monat fast alle Maßnahmen aufgehoben wurden. Jetzt merken sie dort, oh, die Zahlen steigen wieder sehr schnell und ab heute gibt es wieder eine Maskenpflicht im Supermarkt oder eben auch die Information, jetzt müssen sie wieder Abstand halten, liebe Bürgerinnen und Bürger. Also sehen Sie das auch so, dass da Deutschland zumindest einen Schritt weiter ist, diese Pandemie nicht komplett von der Agenda gestrichen zu haben?
Ja, es war bestimmt gut, dass es nie diesen Freedom Day gab, wie das dann in Großbritannien hieß. So nach dem Motto, Corona ist weg, alles ist wieder erlaubt. Ja, aber das, was wir dann zwischendurch eben hatten, reicht jetzt auch nicht mehr. Einfach weil Winter ist, weil wir alle drin sitzen, weil das Coronavirus sich eben in der Kälte auch ziemlich gut ausbreiten kann. Also müssen wir jetzt leider wieder schärfere Regeln einführen.
Jetzt stehen wir ja, halbwegs kurz vor der Adventszeit. Die zeichnet sich ja schon oft dadurch aus, dass man zusammensitzt, vielleicht bei Kerzenschein Plätzchen isst oder backt. Also zumindest auch durch die Kälte draußen dann einfach viel sich in Innenräumen aufhält. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat schon die Sorge geäußert, dass größere Treffen in der Vorweihnachtszeit ziemlich schwierig werden können. Wie gucken Sie denn auf die kommende Zeit? Wie werden Sie persönlich da Konsequenzen draus ziehen aus der Situation?
Ja. Also ich meine, das weiß ich auch nicht so genau. Also das ist ja tatsächlich schwierig. Also zum Beispiel hat die Taz jetzt am Freitag, macht sie ihre Weihnachtsfeier, nicht? Und eigentlich wollten alle Taz-Mitarbeiter, dass es diese Weihnachtsfeier gibt.
Mit 2G-Regel?
Ich glaube, sehr viele Leute sind geimpft. Also es ist dann 2G. Aber trotzdem wird jetzt einigen unheimlich. Also jetzt, das finde ich interessant. Jetzt beginnt die Debatte, ob man dann doch hingehen soll oder nicht, nicht? Und ich glaube, dass das auch ein Effekt ist, den man unbedingt berücksichtigen muss bei dieser ganzen Debatte. Wenn man jetzt sagt, wir machen kein 2G, dann führt das dazu, dass die Kneipen katastrophale Verluste machen werden. Also wenn die Leute nicht sicher sein können, dass sie in den geschlossenen Innenräumen ziemlich sicher sind, gehen die nicht mehr in die Kneipe. Also das hätte enorme ökonomische Konsequenzen. Also oft wird das ja so diskutiert, ja, wenn wir frei sind, dann boomt die Wirtschaft. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall.
Die CDU hat ja jetzt einen Zeitplan für die Suche nach einem neuen Vorsitzenden aufgestellt. Und diese Suche, die soll ja das erste Mal mit Hilfe einer Mitgliederbefragung vonstatten gehen. Und dieser Zeitplan, der sieht so aus: Ab Samstag dürfen Interessenten nominiert werden. Vom 18. November bis zum 2. Dezember präsentieren sich dann die Kandidaten, wahrscheinlich auch nur Kandidaten, auf digitalen Veranstaltungen. Und dann kann die Parteibasis abstimmen. Und ein Ergebnis soll es am 17. Dezember geben. Und Ende Januar gibt es dann die offizielle Wahl auf dem Parteitag. Klingt nach einem ziemlich eng getakteten Plan, oder?
Ja, das war nötig, weil es ja dann im nächsten Jahr Landtagswahlen gibt. Und zwar in 3 Ländern, wo die CDU mitregiert. Und die betroffenen Länderfürsten wollten auf gar keinen Fall, dass dann ihre Landtagswahlkämpfe da irgendwie in den Strudel dieser Mitgliederbefragung geraten. Nicht? Das sind Saarland, da wird am 27. März gewählt, Schleswig-Holstein 8. Mai und eben Nordrhein-Westfalen 15. Mai. Und damit man da ungestört Wahlkampf machen kann als CDU mit einem bekannten Vorsitzenden, muss man natürlich dann irgendwie vorher schon diese ganze Suche abgeschlossen haben.
Jetzt bemühen sich aber, so nach meinem Empfinden, alle, die derzeit Interviews zu diesem Thema geben, immer zu betonen, dass diese Mitgliederbefragung jetzt zum ersten Mal stattfindet und dass das als Experiment gesehen werden soll. Also ich höre da große Vorsicht raus, auch ja nicht direkt tiefgreifende Änderungen für die Zukunft zu verkünden. Braucht die CDU da mehr Mut?
Naja, also es ist jetzt so, dass kein Weg an der Mitgliederversammlung vorbeiführt, weil ja das Präsidium, die bisher immer entschieden haben, sich für Laschet als Kanzlerkandidaten dann entschieden haben, was einfach falsch war und was man vorher schon wusste, dass es falsch sein würde und was die gesamte Basis, aber auch die Bundestagsfraktion, die JU, die Mittelstandsvereinigung, keiner wollte in der Partei Laschet und dann wurde der von dem Präsidium, sprich von Schäuble, in Einzelaktion durchgedrückt. So, und das kann eine Basis nicht vergeben und jetzt haben die also also beschlossen, wir machen eine Mitgliederbefragung, damit wir auf gar keinen Fall wieder eine Fehlentscheidung des Präsidiums haben. Jetzt ist aber das Problem bei Mitgliederbefragungen, dass die ja nicht die strategische Lage der Partei dann spiegeln, sondern eigentlich die persönlichen Befindlichkeiten der Mitglieder. Jetzt ist aber das durchschnittliche CDU-Mitglied ist männlich, ist im Durchschnitt 61 und kommt aus dem Westen und ist sehr konservativ. So, und viel konservativer als die Wähler der CDU. Und wenn jetzt also diese durchschnittlichen CDU-Mitglieder bestimmen dürfen, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass sie Friedrich Merz nehmen. Jetzt ist aber eigentlich allen klar, selbst die JU hat das schon öffentlich gesagt, dass Friedrich Merz für die Mehrheit der Bevölkerung nicht in Frage kommt. Das fängt schon damit an, dass die Mehrheit der Frauen Friedrich Merz nicht leiden können. Jetzt ist aber auch die Union darauf angewiesen, dass sie von Frauen gewählt wird. Und dann ist an sich Friedrich Merz in seiner gesamten Programmatik identisch mit der FDP. Das heißt, eigentlich hat Friedrich Merz nur genau ein Thema und das ist, die Steuern sollen runter. Mit diesem monothematischen Ansatz kann man aber eine Bundestagswahl nicht gewinnen, weil man gewinnt die Wahlen in Deutschland in der Mitte und nicht ganz rechts als Freund der Unternehmer. So, und das ist ja das letzte Satz, was auch immer Norbert Röttgen sagt. Das ist ja der andere wichtige Kandidat da. Der sagt ja ausdrücklich, er will die Partei in die Mitte rücken. Aber Norbert Röttgen ist zwar sehr intelligent, das erkennt auch jeder in der CDU an, aber er ist nicht beliebt. Und er hat in der Vergangenheit, das muss man auch noch sagen, schwere strategische Fehler gemacht, die derartig wahnsinnig waren, dass eigentlich alle davon überzeugt sind, dass er es nicht kann. So, und deswegen läuft es wahrscheinlich auf Merz raus, wenn man eine Mitgliederbefragung macht, mit dem Ergebnis, dass man dann aber irgendwie einen Kandidaten hat, der gar nicht zur Bevölkerung, nicht zu den Wählern, nicht zur Lage passt.
Klingt nach einem ziemlichen Dilemma.
Ist auch eins.
Ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass sich da aber die CDU durchaus noch so ein Hintertürchen offen lässt. Also wenn das Ergebnis nicht passt, dann könnte es vielleicht auch noch einen anderen Weg gehen, denn dieses Mitgliedervotum ist nicht bindend. Und das wird jetzt immer mal wieder so im Nebensatz erwähnt. Da wird immer mal wieder jetzt das Wort Teamlösung in die Debatte eingebracht. Und da schwingt aus meiner Sicht so ein bisschen die Hoffnung mit, dass sich vielleicht jetzt bis zum Wochenende ein Team findet, das antritt, vielleicht auch wirklich nur ein Team und das dann so eine Mitgliederbefragung vielleicht doch noch obsolet macht. Und wir hören mal rein, was der CDU-Landesvorsitzende aus Hamburg, Christoph Ploss, heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt hat dazu.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir es bis zum Wochenende hinbekämen, ein Team zu bilden, das aus unterschiedlichen Strömungen der Union besteht. Denn die Union war immer dann stark, wenn sie all ihre Strömungen angemessen repräsentiert hat, wenn sie in der Breite sichtbar war, in der Breite stark war, damit auch die Mitte besetzt hat, aber eben auch liberal-konservative Kräfte im Land integriert hat. Und diesen Versuch sollten wir bis zum Wochenende unternehmen. Und wenn das gelingen könnte, wäre das, glaube ich, nicht nur für die CDU gut, sondern auch für unser Land.
Also ich finde schon, da höre ich raus, wenn es bis zum Wochenende eine Teamlösung gibt, müsste man möglicherweise keine Mitgliederbefragung mehr machen.
Ja, also dass die Partei da höllische Angst hat bei der Frage, was dann wohl rauskommt, nämlich Merz, das kann ich verstehen. Nur ist diese Art Teamlösung, wie Herr Ploss sich jetzt vorstellt, eigentlich nicht möglich. Denn man stelle sich, ich meine, ich reduziere jetzt mal das Tableau der denkbaren Männer, die da alle mitmachen könnten. Sonst würde man ja hier noch bis heute Abend sitzen, wenn da alles denkbar wäre. Aber man nehme jetzt nur mal Norbert Röttgen und Merz. Nicht? Beide haben schon angekündigt, dass sie kandidieren werden für den Parteivorsitz.
Noch nicht offiziell.
Nicht offiziell, aber es ist Fakt. Sie haben es nicht bestritten. Es wird allgemein in der Partei davon ausgegangen, dass keiner von beiden zurückzieht. Also gut, das ist, Sie haben recht, offiziell, das gibt es nicht, aber das ist sozusagen die Meinung in der Partei. Jetzt stelle man sich mal vor, Norbert Röttgen und Merz würden beide in diesem Team sein, zusammen noch mit anderen, aber die beiden wären im Team. Sie haben völlig unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen, sie haben völlig unterschiedliche strategische Vorstellungen und sie sind völlig unterschiedliche Charaktere. So, da würde doch sofort die Frage auftauchen, die taucht sowieso immer auf, wenn irgendwo Friedrich Merz in Sicht ist, weil der auch so ein Alpha-Tierchen ist. Wer hat jetzt hier das Sagen? Und dann hat man da den permanenten Machtkampf. Das heißt, die Personalie, glaube ich, wer ist der Parteivorsitzende, muss geklärt werden. Da kommt man mit solchen Schummellösungen, wie Herr Ploss sich vorstellt, nicht weiter.
Ich verbringe die Stunde hier heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur mit Ulrike Herrmann von der Tageszeitung Die Taz. Frau Herrmann, ganz so schlagzeilenbeherrschend wie zu Beginn der Woche ist die Klimakonferenz in Glasgow ja jetzt nicht mehr. Es gab große Berichterstattung eben Sonntag und Montag, so aus meiner Sicht. Jetzt ist das so ein bisschen abgeflaut. Sie selber befassen sich ja auch journalistisch sehr viel mit der Klimakrise. Und wenn Sie jetzt die COP beobachten, die Klimakonferenz, kommt Ihnen dann aus den letzten Tagen irgendwas Konstruktives, Positives in den Sinn, das Sie da entdecken konnten?
Naja, also eigentlich muss man sagen, dass nicht viel und Wesentliches beschlossen wurde. Nicht? Also man hat auf der einen Seite gesagt, was natürlich an sich sehr sinnvoll ist, dass man verhindern möchte, dass die Wälder weiter abgeholzt werden. Also man muss sich vorstellen, dass jede Minute Wälder in der Größe von 27 Fußballfeldern in der Welt abgeholzt werden. Das geht so gar nicht. Aber muss man sagen, dass genau der gleiche Beschluss wurde schon 2014 getroffen. Und seitdem hat sich nichts verändert. Also das ist einfach immer nur so eine Art Zielvereinbarung, aber der Weg, der bleibt irgendwie unklar. Und so ist es auch mit der zweiten wichtigen Vereinbarung. Man hat eben gesagt, man möchte gerne den Methanausstoß bis 2030 um 30% senken. Auch das ist sehr wichtig, weil Methan ein Klimagas ist, das 28 Mal wirksamer ist als CO2. Baut sich zwar relativ schnell ab in der Atmosphäre, also es verbleibt dann nur 100 Jahre, aber in diesen 100 Jahren ist es wahnsinnig gefährlich. Das heißt, wenn man Erfolg haben will beim Klimaschutz, dann muss man ans Methan ran. Aber natürlich ist das auch schwierig, weil das Methan entsteht eben durch die Verbrennung von Gasen, das entsteht in der Landwirtschaft, es entsteht durch die Fleischproduktion. Und jetzt ist aber irgendwie nicht so richtig zu erkennen, dass irgendjemand zum Beispiel weniger Fleisch produzieren oder essen würde.
Das heißt, ich höre raus, so ganz konstruktiv positiv ist es nicht. Sie schreiben ja gerade ein Buch über Klimaschutz und Kapitalismus und sagen da, dass Klimaschutz und Kapitalismus nicht zusammengehen. Was schwebt Ihnen denn als Alternative vor, wenn Sie es jetzt in drei Sätzen zusammenfassen?
Ja, okay. Satz 1, der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Satz 2, unendliches Wachstum in einer endlichen Welt geht nicht. Satz 3, wir müssen also aus dem Kapitalismus aussteigen. Also das heißt nichts anderes als grünes Wachstum gibt es nicht, sondern man braucht grünes Schrumpfen.
Grünes Schrumpfen, Sie haben gerade gesagt, aus dem Kapitalismus aussteigen. Ich halte es ja schon für utopisch, dass sich der Kapitalismus aus eigener Kraft selber abschafft, weil es ja doch am Ende so ist, dass die, die die Macht haben, die finanziell profitieren, unter keinen Umständen so einen Systemwechsel unterstützen würden.
Ja, jetzt muss man erst mal sagen, vom Kapitalismus haben wir alle profitiert. Nicht? Natürlich sind die Reichen reicher, aber auch wir sind viel reicher als unsere Vorfahren, die im 18. Jahrhundert gelebt haben und den Kapitalismus noch nicht hatten. Insofern war das ein schönes System. Ja, wie kann man aussteigen? Also aus meiner Sicht ist ja die beste Analogie die britische Kriegswirtschaft ab 1939, weil damals war es so, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht hatten hatten ihn nicht kommen sehen. Nicht? Sie dachten ja, Hitler könnte irgendwie befriedet werden. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und sie mussten in ganz kurzer Zeit ihre Friedenswirtschaft schrumpfen, um dann so unwichtige Dinge wie Radargeräte, U-Boote und Panzer herzustellen. Und diese Zeit, wo die Briten ihre Friedenswirtschaft geschrumpft haben, das ist eigentlich das, wo man heute immer noch viel lernen kann. Und das Wesentliche ist eben, dass das eine private Planwirtschaft war. Also der Staat hat Vorgaben gemacht, was produziert wurde, aber die Unternehmer das war alles privat, aber die haben dann auch so das Eigeninitiativ umgesetzt, was der Staat vorgegeben hat. Aber diese Art von Kooperation, die bräuchten wir heute auch.
Trotzdem sind wir ja dann ganz schnell wieder bei dieser Verzichtsdebatte oder auch einer Verbotsrhetorik, die ja ganz oft kritisiert wird. Also diese Frage, wie bringt man Menschen zu Verzicht, ohne dass es diesen Riesenaufschrei gibt? Und also ja, und Menschen dann sagen, ich sage jetzt plakativ, die nehmen mir mein Fleisch weg. Also wie kommt man dahin, dass dann wirklich auch gesellschaftlich eine Mehrheit dafür da ist, zu sagen, ja, wir gehen das auch ein?
Ja, da haben Sie recht, diese Mehrheiten gibt es im Augenblick nicht. Deswegen ist ja auch in Glasgow nichts beschlossen worden, weil die meisten Länder, die da präsent waren, sind ja Demokratien. Und die Führer dieser Demokratien können nicht mehr zusagen, als sich bei den Wählern dann auch umsetzen lässt. Es lässt sich da aber nicht viel bewegen, also ist auch nichts rausgekommen. Ja, Ihre Skepsis ist also völlig berechtigt, dass es so sein wird, dass die Menschheit zu spät aufwacht. Also nämlich dann, wenn der Klimawandel schon so weit fortgeschritten ist, dass man ihn eigentlich nicht mehr stoppen kann. Das ist bedauerlich, aber ich glaube nicht, dass der Ausweg sein kann wie jetzt, dass man sich einfach die Welt schönredet nach dem Motto, grünes Wachstum ist möglich, wir können alle leben wie bisher. Der einzige Unterschied ist, dass wir mit dem E-Auto fahren und eben nicht mehr mit dem Verbrennermotor. Also das führt auch in die Katastrophe, nicht?
Also müssten Sie ja eigentlich Ihr Buch nicht mehr schreiben, wenn Sie sagen, die Menschheit wacht nicht auf.
Das ist richtig, aber ich glaube, man muss zwei Dinge ganz grundsätzlich trennen, nämlich die analytische Ebene und die politische Ebene. Also man muss ja erstmal feststellen, okay, was würde überhaupt funktionieren? Und dann ist die zweite Frage, kann man es politisch umsetzen? Was man nicht machen darf, ist, dass man nur das denkt, was politisch umsetzbar ist. Weil dann kann man tatsächlich das Denken einstellen.
Also tatsächlich eine Utopie oder Mut zur Utopie.
Nee, das ist keine Utopie. Also weil das so sein wird, wenn wir nichts machen und immer schön vom grünen Wachstum träumen, dann werden wir am Ende auch in einer Art Planwirtschaft leben. Weil durch den Klimawandel werden die Dinge automatisch knapp und müssen rationiert werden. Und letzter Satz zum Thema Fleisch, nicht? Das hatten Sie ja angesprochen. Es ist ganz klar, wenn das so weitergeht wie bisher, dass wir in absehbarer Zukunft die Menschheit nur noch ernähren können, wenn der Norden kein Fleisch ist. Weil durch den Klimawandel eben so viele Flächen zerstört werden oder nicht mehr nutzbar sind, dass man diese Unmengen an Getreide, die man braucht, um Rinder zu füttern, einfach nicht mehr hat.
21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland kriegen im nächsten Jahr wahrscheinlich mehr Rente. Im Juli 2022 könnten die Renten in Westdeutschland nämlich um 5,2% und in Ostdeutschland um 5,9% steigen. Das geht auf einer Übersicht zum Rentenversicherungsbericht hervor. Und es dürfte für Freude sorgen, denke ich. Letztes Jahr gab es nämlich quasi keine Erhöhung wegen der Corona-Pandemie. Ulrike Herrmann von der TAZ ist mein Gast in dieser Stunde. Frau Herrmann, ich frage Sie jetzt als Wirtschaftsjournalistin, es wird ja immer wieder kritisiert, dass das Rentensystem so auf Dauer nicht standhält. Stichwort demografischer Wandel. Ist diese Erhöhung trotzdem Grund zur Freude?
Ja, also man muss ja die Rentner dann beteiligen am Wirtschaftswachstum. Das kann jetzt nicht sein, dass die Rentner alle arm sind. Und Sie haben es ja schon gesagt, nicht? Die Rentner hatten jetzt zwei Nullrunden. Also in diesem Jahr werden die Renten auch nicht erhöht. Das heißt ja, dass man dann, dass diese 5% nicht ganz so dramatisch sind, wie sie zunächst klingen. Und dass jetzt die Renten so stark steigen können, liegt ja daran, dass die Löhne steigen und als auch sehr viel mehr Menschen als sonst arbeiten. Also die Leute haben immer das Gefühl, dass irgendwie kein Mensch mehr auf dem Arbeitsmarkt sei, aber das stimmt gar nicht, sondern die Agentur für Arbeit prognostiziert ja, dass im nächsten Jahr so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein werden wie noch nie. So, und insofern ist es dann richtig, dass man die Renten auch steigen lässt.
Jetzt ist ja gesetzlich festgelegt, dass bis 2025 das Rentenniveau nicht unter 48% des durchschnittlichen Einkommens sinkt. Danach kann diese Sicherheit nach jetzigem Stand nicht mehr so gewährleistet werden, laut Rentenversicherungsbericht. Das steht da auch drin. Mhm. Ist das dann eben nicht die gute, sondern die schlechte Nachricht dabei, dass es in Zukunft eben weniger wird?
Ja, also langfristig wird man sehen müssen, wie das mit der Finanzierung wird. Also wichtig für die Rentenfinanzierung ist einfach, wie entwickelt sich sozusagen die Gesamtwirtschaft und wie entwickelt sich auch die Produktivität. Also wie viel kann sozusagen der einzelne Beschäftigte an Wirtschaftsleistungen auch erbringen. Und wenn man möchte, dass die Rentner gut abgesichert sind, dann braucht man eben eine produktive Wirtschaft. Und das ist so. Übrigens unabhängig davon, ob man das gesetzlich organisiert oder privat. Viele Leute denken ja irgendwie, sie könnten sich dann vom Staat verabschieden und das privat alles organisieren. Das ist Quatsch, weil auch die Erträge aus der Aktie beispielsweise werden ja in Wahrheit von den Leuten erwirtschaftet, die arbeiten können und noch nicht alt sind. Das heißt, egal wie man es als Gesellschaft organisiert, es ist immer so, dass die Jungen für die Alten zahlen. Und da kommt man auch nicht draus raus.
Jetzt beschäftigen sich ja auch die Ampel-Koalitionsverhandlerinnen und Verhandler mit dem Thema Rente. Im Sondierungspapier steht da das Thema unter dem Stichwort Aktienrente. Das ist eine Idee der FDP und da steht wörtlich drin, zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz werden wir eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Frau Herrmann, können Sie als Wirtschaftsexpertin erklären, was genau damit gemeint ist?
Also die Idee ist eben, dass die Rente, die Rentenkasse dann auch irgendwie Aktien anlegt und dann aus diesen Aktienerträgen die Renten zahlt. Und das hat aber irgendwie schon in der Vergangenheit nicht geklappt. Also das war die Idee, die man hatte, als man unter Bismarck die Rente eingeführt hat. Und das war auch das System nach dem Zweiten Weltkrieg. Und immer wenn es große Krisen gab, war das Aktienvermögen weg. Genau deswegen ist man ja auf die Umlageversicherung umgestiegen unter Adenauer. Und das war genau die richtige Idee. Also die arbeiten, zahlen ein und dann bleibt das nicht in der Kasse und wird nicht gespart und wird nicht angelegt, sondern man gibt es aus an die Rentner. Das ist ein absolut sicheres System. Das ist genial. Und ansonsten ist das natürlich auch der totale Unsinn, dass die FDP jetzt so tut, als hätten wir noch nie eine kapitalgedeckte Rentenversicherung in diesem Leben gesehen. Denn die Riester-Rente funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur dass es nicht in der gesetzlichen Rentenkasse angesiedelt ist.
Jetzt haben Sie ja gerade die Wirtschaftskrisen angesprochen. Ich meine, also ich kann die nicht leugnen, die waren natürlich da, aber unterm Strich ist doch dann doch immer die Wirtschaft weiter gewachsen. Also ist es nicht doch vielleicht eine Idee, die halbwegs sicher ist?
Ja, das ist eine, danke für die Frage, das ist eine super Frage, weil die kommen immer genau damit, nicht? Die Befürworter für die Aktienrente, die sagen dann immer, ja, aber die Aktienkurse sind doch so wunderbar gestiegen und man ist doch dann, würden doch auch endlich die Rentner an diesen Aktienkursen teilnehmen. Jetzt ist ja aber der Punkt, der wird immer übersehen, aber der ist absolut zentral. Die Aktien auf der Welt werden ja nicht mehr dadurch, dass jetzt die deutschen Rentner auch in Aktien anlegen. Das heißt, in dem Moment, wo ich beschließe, dass ich die Rentenversicherung zum Teil auf Aktien umstelle, steigen die Aktienkurse automatisch, weil ja jetzt die Nachfrage nach den Aktien zunimmt, die aber nicht mehr werden. So, das heißt, ich selber mit meinen eigenen Rentenbeiträgen sorge dafür, dass die Aktienkurse dann steigen. Das ist nichts anderes als eine Inflation. Also wenn ein Brot um 50% teurer wird, dann sagt jeder, die Inflation beträgt 50%. Wenn eine Aktie um 50% teurer wird, dann sagt jeder, das sei eine Wertsteigerung. Aber in Wahrheit ist das auch eine Inflation. Und man kann historisch genau zeigen, dass die Explosion an den Aktienmärkten in dem Moment anfing, als die Amerikaner beschlossen, ihr Rentensystem auf eine private Altersvorsorge umzustellen, die auf Aktien basiert. Schwupps gehen die Aktienkurse hoch. Und dieser Wahnsinn geht bis heute weiter.
Also ich merke, Sie reden sich ein bisschen in Rage. Also,
ja, stimmt.
Also widersprechen Sie tatsächlich der Position der Verbraucherzentrale? Die sagt nämlich, ja, dieses Modell unterstützen wir und auch Schweden zum Beispiel praktiziert so ein System.
Ja, genau. Aus meiner Sicht ist auch die Verbraucherzentrale, so sehr ich diese Institution schätze, total auf dem Holzweg, weil eben die Aktien nicht mehr werden, dadurch, dass ich beschließe, dass ich jetzt Aktiensparen mache. Und damit treibt man die Kurse. Ich hatte auch schon lustige Diskussionen mit der Verbraucherzentrale.
Echt? Also, ja. Genau über dieses Thema?
Ja, die waren ganz fassungslos.
Aber was wäre denn, da muss ich dann doch noch fragen, was wäre denn Ihre Wunschalternative? Vielleicht auch in drei Sätzen.
Ja, die kann ich in einem Satz sagen. Wir bleiben bei der gesetzlichen Rente. Das ist das beste System, das es gibt.
Frau Herrmann, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, denn unser nächstes Thema hat eine Vorgeschichte. Es geht um die Journalistin und Ärztin Nemi El Hassan und die sollte eigentlich ab November, also ab jetzt, neue Moderatorin der WDR-Wissenschaftssendung Quarks werden. Und als das bekannt wurde, hat die Bild-Zeitung berichtet, dass Nemi El Hassan im Jahr 2014 an einer Al-Quds-Demo teilgenommen hat. Also diese Demos sind bekannt dafür, dass dort zum Beispiel antisemitische Parolen gerufen werden. Nemi El Hassan selbst hat palästinensische Wurzeln. Sie hat sich danach, als das bekannt wurde, entschuldigt und von dieser Demo-Teilnahme distanziert. Und der WDR hatte zunächst gesagt, dass sie jetzt doch nicht ab November moderieren könne, dass er nochmal drüber nachdenkt. Und jetzt hat Nemi El Hassan gestern einen Beitrag in der Berliner Zeitung veröffentlicht. Da äußert sie unter anderem auch Kritik am WDR zum Umgang mit ihr. Daraufhin hat jetzt der WDR angekündigt, dass er endgültig auf eine Zusammenarbeit mit ihr verzichtet. Soweit die Entwicklung dieser Geschichte. Jetzt haben wir, ich fasse nochmal zusammen, auf der einen Seite den WDR, der sagt, das Vertrauen für eine Zusammenarbeit ist nicht mehr vorhanden. Nemi El Hassan wiederum sieht sich als Opfer von einer von rechts lancierten Kampagne gegen sie, die Bild-Zeitung dann aufgegriffen hat. Und Frau Herrmann, was würden Sie denn sagen, wenn Sie diese Position so für sich sortieren?
Ja, also ich glaube, dass jetzt dass man nicht sagen kann, dass Nimi el-Hassan antisemitisch ist. Also sie hat sich ja von dieser Kurz-Demo da distanziert und sie hat auch ansonsten immer mal wieder den Staat Israel kritisiert. Aber ihre Positionen weichen jetzt nicht ab von dem, was auch linke Juden sagen würden. Denn es ist ja nun mal ein Fakt, dass also gerade im Westjordanland auch permanent das Völkerrecht gebrochen wird. Und das wird von el-Hassan kritisiert, aber wie gesagt auch von durchaus von Juden. So, also insofern kann man ihr inhaltlich eigentlich gar keine Vorwürfe machen. Und dann stellt sich ja jetzt ganz grundsätzlich die Frage, wie soll ein sehr, sehr wichtiges Medienhaus wie der WDR mit Kampagnen umgehen, die von der Bild-Zeitung zusammen mit rechtsradikalen Kräften lanciert wird. Und da finde ich dann, dass dass es nicht reicht zu sagen, jetzt ist das Vertrauensverhältnis zerstört, weil el-Hassan sich öffentlich geäußert hat und auch den WDR durchaus kritisiert hat, denn sie war ja unter Beschuss. Und da, finde ich, muss man dann als Arbeitgeber großzügig sein. Also ich kann schon verstehen, dass Arbeitgeber keine Lust haben, jetzt ständig dann in der Presse zu stehen und auch keine Lust haben, dass sie von Beschäftigten öffentlich angegriffen werden. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich glaube, dies hier ist eine absolute Sondersituation. Und dadurch, dass der WDR jetzt sozusagen sie nicht mehr beschäftigt, wird ja letztlich auch der Bild-Zeitung und diesen Rechtsradikalen dann Recht gegeben. Und das, finde ich, sind derartig besondere Umstände, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass der WDR diese Entscheidung nochmal überprüft.
Und ich gebe zu, ich selbst tue mich total schwer, mich da gut zu verorten in der Debatte. Also wir haben auch heute in unserer Redaktionssitzung sehr, sehr ausführlich diskutiert und es kam dann zum Beispiel die Frage auf, die stelle ich jetzt auch ganz offen, legen wir als Gesellschaft an Menschen, die eben zum Beispiel wie Nimi el-Hassan palästinensische Wurzeln haben, andere Maßstäbe an als an Menschen, die sehr gut, wie soll ich sagen, in die Gesellschaft vielleicht von der Mehrheitsmeinung ist ein schwieriges Wort, aber die vielleicht eben nicht auffallen in dem, was sie tun, die vielleicht ganz gerade Lebensläufe haben, die uns einleuchten, weil sie uns so bekannt sind.
Ja, das ist sicher auch ganz oft so, dass man es einfacher hat, wenn man irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft mitschwimmt und nicht auffällt. Das ist sicher so. Aber ich glaube, dass das in diesem Fall gar nicht der Punkt ist, weil es ja so ist, dass das, was el-Hassan gesagt hat, ist eine Meinung, die eigentlich in dem breiten Spektrum dessen, was so gesagt wird über Israel, möglich ist und eben, wie gesagt, auch von linken Juden vertreten wird. Und für das, was jetzt nicht ging, nämlich diese Teilnahme an der Al-Quds-Bewegung, da geht es ja darum, das Existenzrecht von Israel zu leugnen. Dafür hat sie sich ja entschuldigt und da war sie auch noch sehr jung. So, und jetzt weiß ich gar nicht, warum man dieser Frau eigentlich kündigen sollte oder warum man mit der nicht mehr zusammenarbeiten kann. Und das gibt der WDR ja auch indirekt zu, indem er sich jetzt sozusagen auf diese formale Argumentation zurückzieht und sagt, ja, das Vertrauensverhältnis ist zerstört. So, ich finde ja auch, dass Arbeitgeber nicht alles hinnehmen müssen, nicht? Aber dieser Fall ist so speziell, dadurch, dass sich die Bild-Zeitung da eingemischt hat und Rechtsradikale und el-Hassan auch öffentlich diskutiert wurde, dass sie ja ein Recht haben muss, sich auch öffentlich zu äußern. Und da würde ich jetzt als WDR nicht so formalistisch vorgehen, sondern sagen, okay, wir versuchen doch nochmal, uns zu verständigen. Würde ich mir jedenfalls wünschen.
Ja, vielleicht auch ein Plädoyer dafür, gut zuzuhören, eben auch zu akzeptieren, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten in dieser Gesellschaft leben und einfach dann bedachte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig vielleicht ein Punkt noch, finde ich es auch total wichtig, dass gerade beim Thema Antisemitismus natürlich auch in einer Gesellschaft wie der deutschen genau hingeschaut wird.
Aber ja, natürlich.
Da sind wir uns, glaube ich, auch nicht uneinig.
Nee, natürlich unbedingt. Also ich meine, ja klar, und es gibt auch sehr viel Antisemitismus auch unter Deutschen und immer noch. Nur ist es eben umgekehrt auch so, dass nicht jede Kritik an Israel automatisch Antisemitismus ist.
Ulrike Herrmann von der TAZ hier in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Und unsere Stunde ist schon fast vorbei. Vielen Dank für Ihre Gedanken, Frau Herrmann.
Ja, bitte.